3 Streichhölzer aus Teheran. Für die Hiesigen waren wir keine Hiesigen. Aber die Hiesigen waren ja auch keine Hiesigen, selbst wenn das der einzige Name war, den sie sich selbst gaben, die Hiesigen. Gefragt, welche Sprache sie sprechen, die Hiesige. Was das für ein Land wäre, das Hiesige. Sie waren keine Russen, sie wussten nichts von Belarus. Und Polen war unter ihren Füßen einfach schwupp westwärts gezogen worden. Sie hatten es wie einen fliegenden Teppich nicht aufhalten können oder nicht aufhalten wollen, und nun waren sie fremd im eigenen, sprachen eine fremde Sprache im eigenen Land, ohne das Land auch nur ein einziges Mal verlassen zu haben. Wir waren das mittlere Streichholz. Das ganz links, faselte Churchill, während Väterchen Stalin seine Stiefel musterte und sich auf den Moment freute, sie endlich ausziehen zu dürfen. Es war Ende November 1943, der englische Premier hatte seinen Londoner Nebel mit dem trüben Himmel Teherans vertauscht, der voller Staub war, und Churchill hustete sich krank und dumm tagelang. Das Streichholz ganz links war Deutschland, das kleine Krumme daneben Polen und das rechts außen, das der kahle alte Mann mit der Blume am Revers jetzt nach links verschob und dabei die anderen vom Tisch kullern ließ, das war Russland. Wie Soldaten, die seitlich wegtreten. Auch die latschten anderen hin und wieder auf die Zehchen, das sei nun mal nicht zu ändern. Und dann beugte sich Churchill vor, hob Polen vom Boden auf und zündete sich damit trotz seines Staubhustens eine Zigarre an. Meine Kindheit in unserem Städtchen. Es krankte in der Sonne. Und die Kleinstädtehäuser und die Scheuern und die Hühner dösten krank und schief unter unserem blauen Himmel. Unser Städtchen verfiel bald nach dem Krieg, von dem irgendeiner behauptete, wir hätten ihn gewonnen, aber so recht glauben mochte es niemand, schließlich hatte jede Familie unzählige Beerdigungen hinter sich gebracht. Unser Städtchen verfiel in einen sowjetischen Dämmer. Aus dem Dämmer wurde Schlaf, wurde Tiefschlaf. Und auch das charakterisiert kaum den noch heute anzutreffenden Zustand, wenn ich die Straße von der Busstation zu meinem Elternhaus gehe und mir außer einem streunenden Kater und dem streunenden Wind, der den Geruch der Silage mit sich trägt, niemand begegnet. Um die Stille noch stiller zu machen, genügt ein ferner Hammerschlag und die Tatsache, dass man die Hand, die den Hammer führt, den ganzen Tag nicht zu Gesicht bekommen wird. Hier steht der Weizen dicht. Die Halme tragen 2, 3 Ähren. Sie wachsen auf so engem Raum, dass man nicht durch sie hindurchkommt und die Wachteln nicht auffliegen. Das hier war immer nur das Land. Eben nicht Moskau, nicht einmal Minsk. Doch wenn sich Touristen, meist übergewichtige verlebte Deutsche, die alles ganz genau wissen wollten, nach Rodna verirrten, immer auf der Suche nach leibhaftigen Erinnerungen an ihren ersten Besuch, den sie uns in ihren schlammbedeckten Panzern abgestattet hatten, hörten wir den alten Ausdruck »Der Westen«. Das hier ist der Westen Russlands, hier westrussisches Gras, hier westrussische Tümpel, hier westrussische Hühner, hier der westrussische Mensch. Als ob irgendjemand ernsthaft Kenntnis davon hätte haben wollen, dass es einen Westen, einen Süden, einen Norden in einem solchen Land überhaupt gäbe. Der Westen Russlands? Aber liegt das nicht eigentlich im Osten? Am Ende der Welt? Braucht das Ende der Welt etwa eine geografische Feingliederung? Hier steht der Weizen dicht. Nur selten backen wir Brot aus ihm, dafür ist der Durst der Männer zu groß. Allabendlich ziehen sie von einem Haus zum nächsten und sprechen sich die Lage des Landes schön. Und die Frauen freuen sich, dass das Haus männerfrei ist und treffen sich zum Durak-Spielen. Durak ist ein einfaches Kartenspiel, so einfach wie das Leben. Am Ende ist immer einer der Dumme und hat schlechte Karten oder überhaupt noch welche. Stundenlang spielen sie, wenn die Männer die Karten nicht mitgenommen haben, was sie gern tun, wie die Frauen feixen, um überhaupt etwas in der Hose zu haben. Gott schütze uns vor den Kleinstädtern. Sie haben kein Land, sie haben kein Leben und sie haben auch keine Sprache. Ich musste unsere, meine Sprache erst wie eine Fremdsprache erlernen. Es gibt Aufnahmen von mir auf einem uralten Tonbandgerät, das mein Vater einem Belgier, einem ebenso verirrten wie verwirrten Moskau-Transitreisenden Ende der 70er Jahre abgejagt hatte. Eine Grundig-Stenorette. Man hört durch das 10-Kilohertz-Rauschen den schleppenden, scheppernden, bäuerischen Akzent meiner Kindheit. Weil man mich im Magazin und in den Bäckereien in Minsk ausgelacht hatte, meine Trasjanka, die Viehfuttersprache, die nicht russisch war und nicht weißrussisch, oder von beidem etwas, das schlechteste von beidem, das bestenfalls für die Schweine taugte. Meine Sprache, meine Zunge, eine Schweinezunge. Weil man mich, den Weißrussen, in meinem eigenen Land ausgelacht hatte, begann ich in der Internatszeit damit, sie mir abzutrainieren, meine bäuerische Schweinezunge, meine bestialische Schweinezunge, begann ich damit, mir die russische Hochsprache aufzutrainieren, wie früher die Oberschenkelmuskeln, dass sie die 200 Meter lange Strecke überstehen, ohne zu übersäuern, ohne hart zu werden. Jeden Tag 3 Stunden, 3 Stunden weniger Akzent, 3 Stunden weniger Schwein. Ich erlernte eine Muttersprache, die meine Mutter nicht sprach. Wie eine Fremdsprache erlernte ich, was man in Moskau und in Minsk zu unserer Muttersprache erklärt hatte. Und noch heute bin ich mir nicht sicher in meinem Umgang mit den Herren Professoren aus Russland, mit Akademikerzöglingen und denen aus der sogenannten besseren oder großstädtischen Gesellschaft. Ich stottere. Ich kehre zurück zu unvernünftigen Worten und Phrasen, zurück zu meinen Kleinstädtern, zu meinem stählernen westlichen Blau.